Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 7. November. Heute geht's bei uns um verschiedene Geschichten mit undurchsichtigen Hintergründen.
Wenn das jetzt kein Weckruf war, diese Paradise Papers, dann weiß ich nicht, welcher Weckruf von der Schweizer Politik noch gehört wird.
Die Plünderung Afrikas wird auch in der Schweiz nicht geahndet. Die Paradise Papers enthüllen die zwielichtigen Machenschaften von Schweizer Konzernen. Dann?
Es ist ganz wichtig, dass die Recherchen so viele Menschen wie möglich erreichen, denn das ist oft leider einfach das Ziel der ganzen Feinde der Pressefreiheit auf der Welt, dass die kritische Berichterstattung, an denen diese Journalisten arbeiten, dass sie verhindern wollen, dass die an die Öffentlichkeit geraten.
In vielen Ländern werden kritische JournalistInnen inhaftiert, gefoltert oder sogar getötet. Ein neues Projekt soll Schreibende, welche Dubioses aufdecken, besser vor Repression schützen. Und?
Sind Sie froh, dass sich das Kunstmuseum auf dieses Abenteuer eingelassen hat?
Ich bin froh und ich bin froh um jeden schlafenden Hund, den wir wecken konnten.
Seit letzter Woche sind im Berner Kunstmuseum zum ersten Mal Bilder aus dem Nachlass von Cornelius Gurlitt zu sehen. Bilder, deren Herkunft zum Teil nicht restlos geklärt ist. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die Zürcher Stadtpolizei wird in Zukunft die Nationalität eines Täters oder einer Täterin nicht mehr nennen. Dies berichtet die Zeitung Der Bund. Der Zürcher Polizeivorsteher Richard Wolf von der Alternativen Liste begründet die neue Praxis damit, dass sich eine Tat nicht mit der Herkunft der Person erklären lasse. Wie die Kantonspolizei Bern gegenüber Rabe bestätigt, wird in Bern die Nationalität von Kriminellen grundsätzlich nicht genannt. Eine entsprechende Motion von Grossrat Erich Hess, welche dies ändern sollte, wurde vor 5 Jahren abgelehnt. Gestern hat der ABB-Konzern angekündigt, fast 150 Stellen in Merer bei Genf abzubauen. Ein Teil der Produktion soll nach Polen verlagert werden. Zusammen mit der Gewerkschaft Unia haben sich die Angestellten gestern zu einer Protestaktion versammelt. Heute Dienstagnachmittag wollen die Beschäftigten über weitere Schritte entscheiden. Die deutsche Seenotrettungsorganisation Sea-Watch erhebt Vorwürfe gegen die libysche Küstenwache. Wie die deutsche Zeitung Taz berichtet, sollen gestern Montag mehrere Geflüchtete vor der Küste des nordafrikanischen Staates ertrunken sein. Laut BeobachterInnen vom Schiff der Sea-Watch habe sich die libysche Küstenwache nach einem Notruf dem Schlauchboot zwar genähert. Dann habe die Besatzung den Geflüchteten jedoch mit Gewalt gedroht. Panik brach aus, das Patrouillenboot der Küstenwache sei daraufhin mit hoher Geschwindigkeit wieder fortgefahren. Mindestens 5 Menschen seien bei der Havarie des Schlauchbootes ums Leben gekommen. 58 weitere konnte Sea-Watch retten. Der UN-Sicherheitsrat fordert Myanmar dazu auf, die brutale Verfolgung der Rohingya-Minderheit zu beenden. Bereits seien rund 600.000 Rohingyas ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Myanmar müsse wieder zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren und die Menschenrechte aller akzeptieren, hieß es in einer Mitteilung, die der Rat in New York veröffentlichte. Der Konflikt zwischen der mehrheitlich buddhistischen Bevölkerung und der muslimischen Minderheit war Ende August eskaliert. Die UNO stufte das Vorgehen der Armee gegen die Rohingyas als ethnische Säuberungen ein. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch stark bewölkt und wenig Regen. Die Temperaturen liegen bei rund 7 Grad. Auch für den Rest der Woche erwartet uns dasselbe Wetter. Es bleibt trüb und kalt bei circa 7 Grad. Am Wochenende könnte es vermehrt regnen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Papiere aus dem Paradies, Paradise Papers heißen sie, die neuesten Enthüllungen von einem weltweiten Journalismusnetzwerk. Im Mittelpunkt dieser Enthüllungen steht die Firma Appleby. Diese Firma hilft der globalen Elite, ihr Geld über dubiose Finanzkonstrukte auf tropischen Inselparadiesen vor den Steuerbehörden zu verstecken. Zuweilen helfen diese Offshore-Konstrukte auch, illegale Geldflüsse zu verdecken, bei denen es um Korruption geht oder den Handel mit illegalen Gütern. Das Problem ist jedoch meistens, viele dieser Geschäfte sind gar nicht illegal, sondern bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone. Ja, oft werden die Unternehmungen sogar vom Gesetz geschützt. Auch in der Schweiz ist das so. Schon viele Jahre bemängeln Organisationen wie Public Eye, dass der Bund nicht mehr Licht ins dunkle Geschäft mit Rohstoffen bringen will. Bestes Beispiel dafür sind die Tätigkeiten von Glencore, einem der größten Konzerne der Schweiz und zugleich einer der größten Rohstoffhändler der Welt. Aus über 13 Millionen Dokumenten bestehen die sogenannten Paradise Papers. 34.000 Dokumente alleine belegen Verstrickungen von Glencore mit den Offshore-Konstrukten von Appleby. Michael Spahr sprach darüber mit Oliver Klassen von der entwicklungspolitischen Organisation Public Eye.
Grundsätzlich ist es so, dass Appleby einer der Hauptdienstleister von Glencore ist, wenn es darum geht, Firmenkonstruktionen zu bauen und zu verwalten, die primär der Steueroptimierung dienen, aber die eben auch gebraucht werden können für dunkelgraue bis hellschwarze Praktiken wie eben Korruption und Geldwäscherei. Und deswegen, weil das der Sektor, der Offshore-Sektor strukturell intransparent ist, gibt es auch keine Kontrollmöglichkeiten, außer eben es gibt ein Leak wie in diesem Fall.
Jetzt sind 34.000 Dokumente alleine nur zu Glencore ans Licht gekommen mit diesen Paradise Papers. Eines, was die Papers in Bezug auf Glencore aufzeigen, ist die Zusammenarbeit mit dem israelischen Tycoon Dan Gertler, der sehr enge Verbindungen zur Elite der Demokratischen Republik Kongo pflegt. Was genau ist denn jetzt neu, weil Sie von Public Eye beschäftigen sich ja schon lange mit diesen Verstrickungen?
Der Fall wurde erstmal ruchbar 2012 und 2012 hat sich auch der Schweizer Bundesrat auf einer Interpellation hin zu der Aussage verstiegen, dass der Sachverhalt, der damals schon in den Grundzügen mindestens bekannt war, keinen Anlass bietet, um der Selbstregulierungskraft dieses Sektors zu misstrauen. Ja? Das war also ein Vertrauensvotum einerseits und gleichzeitig hat der Bundesrat auch damals anerkannt, dass eklatante Reputationsrisiken oder potenzielle Reputationsrisiken von dem Sektor ausgehen. Das war vor 5 Jahren. Was wir jetzt zusätzlich wissen, ist vor allen Dingen aufgrund der Katanga-Protokolle, also der Sitzungsprotokolle dieser Minengesellschaft, ist die sogenannte Chain of Command. Also wer hat wem was in welchem Wortlaut in Auftrag gegeben. Das konnte man bis anhin nur mutmaßen. Jetzt hat man die Akteure, man hat den Wortlaut, man kann diese Befehlskette sehr viel besser rekonstruieren.
Konkret hat es Glencore geschafft, zu Billigstpreisen Abbaurechte für Rohstoffe sich zu sichern in einem Land, das sehr arm ist eigentlich. Und einmal mehr funktioniert alles nach dem Muster. Dort werden Rohstoffe ausgebeutet. Die großen Gewinne, die werden dann in der billigen Schweiz versteuert oder anderswo eben via Offshore-Konstrukte versteckt und fließen nicht der Bevölkerung zu. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass die Schweizer Behörden, der Bundesrat und die Politik etwas mehr eingreifen, als alles jetzt einfach dieser Freiwilligkeit zu überlassen?
Also wenn das jetzt kein Weckruf war, diese Paradise Papers, dann weiß ich nicht, welcher Weckruf von der Schweizer Politik noch gehört wird. Aber wir haben verschiedentlich auch sehr konkrete Vorschläge schon gemacht, wie solche Exzesse, wie sie jetzt Glencore im Kongo vorexerziert hat, wie die zu unterbinden sein könnten, nämlich beispielsweise in der Etablierung einer Sorgfaltspflicht, wenn es darum geht, Geschäftsbeziehungen zu prüfen, also mit wem macht man da überhaupt seine Deals und sind diese Leute vertrauenswürdig? Das wäre im Falle von Dan Gertler klar nicht der Fall gewesen. Hätte es diese Prüfung gegeben, und zwar nicht eine von Glencore, sondern eine von Amts wegen. Und das Zweite, da geht es um die Eigentumstransparenz, also wem gehört eigentlich eine solche Gesellschaft, ein solch Offshore-Konstrukt, wer profitiert am Ende des Tages? Für beides haben wir damals eine Rohstoffmarktaufsicht vorgeschlagen als Institution in Analogie zur FINMA, zur Finanzmarktaufsicht, eine Institution zu schaffen für diesen heiklen Sektor in der Schweiz. der einerseits diese Firmen beaufsichtigt, gerade in den genannten Bereichen, aber noch darüber hinaus, und eben gewisse Mindeststandards sicherstellt und zweitens dann aber auch bei Fehlverhalten agieren kann und auch mit Kompetenzen ausgestattet ist, um Untersuchungen zu führen und allenfalls eben auch zu sanktionieren, also sprich zu bestrafen.
Und bestehen da Chancen, dass jetzt so etwas kommt im Moment?
Das müssen Sie nicht mich fragen, das müssen Sie im Bundeshaus fragen oder im Parlament. Aber die Chancen sind sicher nie besser gewesen.
Meint Oliver Klassen von der entwicklungspolitischen Organisation Public Eye. Hintergründe gibt's online unter publiceye.ch. Und bevor wir gleich über ein neues Projekt sprechen, welches die Arbeit von InvestigativjournalistInnen besser schützen soll, hören wir Musik mit einem passenden Refrain. Hier ist Coolio mit Gangsters Paradise.
I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of the night.
Situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Rabe Info.
Sie werden bedroht, verhaftet oder schlimmstenfalls sogar getötet. JournalistInnen, welche zu kritischen Themen recherchieren, schweben vielerorts in großer Gefahr. Sie berichten über Korruption, Polizeigewalt oder Drogengeschäfte und riskieren damit ihr Leben. Werden diese JournalistInnen dann inhaftiert, verschwinden oft auch ihre Recherchen. Um das künftig zu verhindern, hat die Organisation Reporter ohne Grenzen nun das Projekt Forbidden Stories ins Leben gerufen. Forbidden Stories ermöglicht den Schreibenden, ihre Recherchen verschlüsselt einer unabhängigen Gruppe zukommen zu lassen. Sollte ihnen etwas zustoßen, besteht also künftig die Möglichkeit, ihre Recherchen dennoch öffentlich zu machen. Salim Staubli sprach mit Anne Renzenbrink von Reporter ohne Grenzen über dieses neue Projekt.
Es geht darum, dass wir möchten, dass die Recherchen, die oft investigativen und heiklen Recherchen von Journalisten, die zum Beispiel ermordet wurden oder auch inhaftiert wurden und deswegen diese Recherchen nicht mehr weiterführen können, dass andere Journalisten für sie diese Recherchen weiterführen und auch veröffentlichen, sodass die Information einfach an die Öffentlichkeit gelangt.
Journalisten und Journalistinnen, die zu heiklen Themen recherchieren oder die bedroht werden, können ihre Recherchen nun direkt dem Team von Forbidden Stories zukommen lassen. Sie tun dies mit Hilfe von verschlüsselten E-Mails oder Messenger-Diensten. Dadurch werden ihre Recherchen automatisch an einem sicheren Ort aufbewahrt. Ohne ihre Zustimmung wird grundsätzlich nichts davon veröffentlicht oder gelesen. Die Journalisten und Journalistinnen können dem Team aber konkrete Anweisungen mitschicken, wann genau und unter welchen Umständen ihre Recherchen weitergeführt und öffentlich gemacht werden sollen. Eben erst lanciert, stößt das Projekt bereits auf großes Interesse, sagt Anne Renzenbrink von Reporter ohne Grenzen.
Also die ersten Geschichten oder Recherchen von Journalisten, denen etwas zugestoßen ist, die kommen aus Mexiko. Wir haben schon drei Beispiele von drei Journalisten aus Mexiko, die wurden alle ermordet im direkten Zusammenhang mit ihrer journalistischen Arbeit, nämlich weil sie investigativ recherchiert haben über Drogenkartelle in Mexiko. Und vor diesem Zusammenhang, vor diesem Hintergrund haben wir kurze Videos, die konzipiert sind für Facebook oder für Twitter, vorbereitet, die eben zusammenfassen die Recherchen, an denen diese drei Journalisten gearbeitet haben. Auch das ist Teil des Projekts. Dadurch, dass dann die Videos auf Facebook oder Twitter geteilt werden können, erreichen sie eben ja Menschen auf der ganzen Welt. Diese Videos werden auch in möglichst viele Sprachen übersetzt, damit es egal ist, aus welcher Sprache die Menschen sprechen oder aus welchen Ländern sie kommen. Es ist ganz wichtig, dass die Recherchen so viele Menschen wie möglich erreichen. Denn das ist oft leider einfach das Ziel der ganzen Feinde der Pressefreiheit auf der Welt, dass die kritische Berichterstattung oder die ganzen kritischen Berichte oder Recherchen, an denen diese Journalisten arbeiten, dass sie verhindern wollen, dass die an die Öffentlichkeit geraten. Und das ist eben das, was wir mit diesem Projekt zeigen, dass eben diese Stimmen von den unabhängigen Journalisten auch nicht durch Mord oder durch Gefängnisstrafen unterdrückt werden können.
Weltweit wurden seit Jahresbeginn mindestens 47 professionelle Journalisten und Journalistinnen getötet. Fast 300 weitere sitzen derzeit in Haft. Viele der Verbrechen bleiben ungestraft. Zwar gibt es eine ganze Reihe von UN-Resolutionen für einen besseren Schutz für Journalisten, bislang wirkten sich diese aber kaum auf die Situation der Betroffenen aus. Deshalb wirbt Reporter ohne Grenzen nun bei den Vereinten Nationen darum, einen Sonderbeauftragten einzusetzen für den Schutz von Journalisten und Journalistinnen.
Wofür wir uns schon sehr lange und intensiv einsetzen, für einen UN-Sonderbeauftragten für den Schutz von Journalisten. Konkret geht es darum, dass es schon eine Reihe von UN-Resolutionen gibt, die Journalisten besser schützen sollen, vor allem auch in Konfliktgebieten. Allerdings haben diese juristischen Schritte oder Verbesserungen in der Praxis eigentlich kaum Verbesserungen gebracht für die betroffenen Journalisten in den Gebieten. Das liegt auch einfach daran, dass es oft so einen gewissen Kreislauf der Straflosigkeit gibt. Es gibt organisiertes Verbrechen, es gibt vor allem korrupte Justizsysteme und vielleicht auch einfach Politiker, die selbst oft von kriminellen Netzwerken profitieren. Und dadurch entsteht eben so ein Kreislauf der Straflosigkeit. Das bedeutet, dass sich vielleicht Täter und auch die Hintermänner, wenn die bestraft werden, dass sich dadurch andere ermutigt fühlen, ihnen gleich zu tun und weiterhin brutal gegen Journalisten vorzugehen. Und vor diesem Hintergrund werben wir eben für einen Sonderbeauftragten für den Schutz von von Journalisten. Der soll zum Beispiel Übergriffe gegen Journalisten in verschiedensten Ländern untersuchen. Gleichzeitig aber auch, das ist auch wichtig, wirklich eine einheitliche Strategie der Vereinten Nationen gegen eben das Problem der Straflosigkeit entwickeln.
Sagt Anne Renzenbrink von Reporter ohne Grenzen. Weitere Infos zum Projekt Forbidden Stories gibt's auch online unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Kultur.
Als Zollbeamte im September vor 7 Jahren einen Mann namens Cornelius Gurlitt einer Routinekontrolle unterzogen, wussten sie nicht, was sie damit auslösen würden. Ein Ereignis, welches die Kunstwelt auf den Kopf stellen sollte. Weil der Verdacht der Steuerhinterziehung bestand, wurde die Wohnung von Cornelius Gurlitt in München durchsucht. Dabei wurden rund 1500 Kunstwerke gefunden und beschlagnahmt. 4 Jahre später stirbt Cornelius Gurlitt, 81-jährig, in München. Am darauffolgenden Tag erfährt die Stiftung Kunstmuseum Bern, dass sie von Gurlitt als Alleinerbin eingesetzt worden war und seine gesamte Kunstsammlung erhalten soll. Letzte Woche wurde nun die erste Ausstellung eröffnet, in welcher Bilder aus dem Gurlitt-Fund gezeigt werden. Die Kunstwerke werden der sogenannten entarteten Kunst zugerechnet. Was man sich genau darunter vorzustellen hat, weiß unsere Kulturredaktorin Gisela Feutz.
I apologize, my question is in English. Is that okay? Yeah, I'm David Ronovich from The Times in London.
Die Menge an Journalisten und Journalistinnen, welche aus ganz Europa zur Eröffnung dieser Ausstellung angereist sind, ist enorm. Der Saal platzt aus allen Nähten. Medienschaffende aus England, Österreich, Frankreich, Deutschland und aus der ganzen Schweiz haben sich im Kunstmuseum Bern eingefunden. Der Anlass? Die Eröffnung der Ausstellung Entartete Kunst, beschlagnahmt und verkauft mit Bildern aus der Sammlung Gurlitt. 2012 wurden in der Wohnung des Cornelius Gurlitt rund 1500 Gemälde, Aquarelle, Druckgrafiken, Holzschnitte und Zeichnungen beschlagnahmt. Darunter befanden sich Arbeiten berühmter Künstler wie etwa Picasso, Renoir, Otto Dix, Franz Marc oder auch Paul Klee.
Die Frage, die Sie vielleicht nicht beantworten können, aber man muss sie doch stellen, es wurde ja von verschiedener Seite, gerade auch von Juristen, die Rechtmäßigkeit der Beschlagnahme, der wir jetzt auch dieser Ausstellung verdanken, vielleicht sogar die Schenkung, in Frage gestellt. Deshalb nur einmal klar die Frage, war die Beschlagnahme durch die Staatsanwaltschaft Augsburg rechtmäßig?
Sie werden verstehen, dass ich dazu nichts sagen werde und kann. Ich bin keine Juristin. Die Beschlagnahme hat stattgefunden und das hat sie auf einer Rechtsgrundlage. Und genauso gibt es andere Rechtspositionen, die sagen, sie war nicht rechtmäßig. Und das mögen die Juristen untereinander klären.
Die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Beschlagnahmung der Kunstgemälde, welche Dr. Andrea Baresel-Brand nicht beantworten kann, ist nicht die einzige Unklarheit in der Causa Gurlitt. Cornelius Gurlitt verstarb 2015 im Alter von 80 Jahren in München. In seinem Testament hat er festgehalten, dass das Berner Kunstmuseum seine umfangreiche Sammlung erben sollte. Warum gerade das Berner Kunstmuseum, ist bis heute nicht klar. Gurlitt hat dieses zwar zu Lebzeiten besucht, hatte aber ansonsten keine engere Verbindung zum Haus. Das Kunstmuseum Bern zögerte, die Schenkung anzunehmen, denn bei vielen Bildern war unklar, von wo diese ursprünglich stammten und ob sie rechtmäßig in Gurlitts Besitz geraten waren. Nach einer Bedenkzeit von 6 Monaten entschied sich das Kunstmuseum dann aber doch, die Sammlung anzunehmen. Was folgte, war eine intensive Aufarbeitung der Provenienz, also der Frage, woher die Werke ursprünglich stammen. Provenienzforscherin Dr. Andrea Baresel-Brand erklärt.
Wir haben die ganzen Werke nochmal neu gezählt. Wir sprechen von 1566 Positionen. Von diesen haben wir 735 Werke in die Tiefenforschung gegeben. Und von denen haben wir jetzt abgeschlossen 150 Werke, also die in der abschließenden Kategorie sind. Darunter ist ein Raubkunstfall. Wir haben 112 Werke in der sogenannten gelben Kategorie. Das heißt, diese Werke haben weder erwiesenermaßen einen NS-Raubkunstverdacht, noch konnten wir das Gegenteil belegen. aber die Forschung ist nach derzeitigem Kenntnisstand in einer Sackgasse.
Von den 150 Fällen, bei welchen die Untersuchungen als abgeschlossen gelten, kann bei 75% also nicht ausgeschlossen werden, dass diese aus Raubkunst stammen. Der Grund, weswegen diese Rückverfolgung so schwierig ist, liegt in der politischen Situation der 30er und 40er Jahre. Als 1933 in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht kamen, begannen diese mit der Umformung der Gesellschaft nach ihren eigenen Vorstellungen. Das bedeutete auch das Ende der freien Kunst. Kontinuierlich wurden Juden, Sozialdemokraten und Kommunisten aus dem Staatsdienst entfernt. Davon betroffen waren auch Museumsleiter, Künstler und Kunsthistoriker. Viele Verfolgte, die ins Ausland flohen, mussten sich von ihren Kunstwerken trennen. Vieles wurde unter der Hand verkauft, anderes von den Nazis einfach geraubt. Die neu geschaffene Reichskulturkammer kontrollierte Presse, Film, Theater, Museen und damit auch die bildende Kunst, Musik und Literatur. Das NS-Regime hatte eine sehr genaue Vorstellung, wie deutsche Kunst zu sein habe. Vertreter der modernen Malerei wurden diffamiert, als undeutsch, krankhaft und entartet bezeichnet. Darunter fielen Werke des Expressionismus und Abstraktion, Antikriegsbilder sowie Werke von sozialistischen, kommunistischen und jüdischen Künstlern. 1937 tourte das NS-Regime gar mit einer Ausstellung durch Deutschland, in welcher entartete Kunst quasi zur Abschreckung gezeigt wurde.
Der früher oft gegen uns vorgebrachte Einwand.
NS-Propagandaminister Josef Goebbels bei einer Rede über die Neuerung des deutschen Kulturlebens und die Entfernung alles Undeutschen aus der Kunst. Es ist eine Bestätigung der Ausstellung Entartete Kunst, die am 19. Juli 1937 in München eröffnet wurde und auf der Werke international angesehener, in Deutschland jedoch verfemter Künstler einem breiten Publikum gezeigt wurden. Zu den von den Nazis abgelehnten Künstlern gehörten Marc Chagall, Otto Dix, Paul Klee und Ernst Barlach. Ihre Werke verschwanden aus allen deutschen Galerien und Museen und tauchten zum Teil erst nach 1945 wieder auf.
Im Berner Kunstmuseum gibt es seit letzter Woche rund 160 Werke zu sehen, welche der entarteten Kunst zugerechnet werden. Gleichzeitig thematisiert die Ausstellung auch politische Vorgänge, welche zur Diffamierung der Künstler, zu Zerstörung und Verkauf und Raub von Bildern führten. Die Geschichte rund um Cornelius Gurlitt und dessen Kunstschatz ist ein wahrer Krimi. Ein Krimi, bei dem vieles bis zum heutigen Tag ungeklärt geblieben ist. Trotzdem habe es sich gelohnt, das Erbe Gurlitt anzunehmen, sagt die Direktorin des Berner Kunstmuseums, Dr. Nina Zimmer.
Hatten Sie nie Angst, dass Sie da noch schlafende Hunde oder irgendwelche Überraschungen entdecken werden? Sind Sie froh, dass sich das Kunstmuseum auf dieses Abenteuer eingelassen hat?
Ich bin froh und ich bin froh um jeden schlafenden Hund, den wir wecken konnten.
Die Ausstellung Bestandesaufnahme Gurlitt – Entartete Kunst beschlagnahmt und verkauft im Kunstmuseum Bern dauert bis am 11. März. Alle Infos findet ihr bei uns auf info.rabe.ch. Dort gibt es auch einen Einblick hinter die Kulissen des Berner Kunstmuseums und Beispiele zu entarteter Kunst.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 7. November. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Michael Spahr, Salim Staubli und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest vom Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.